What's up, boys and girls? It's the boy, Will Compton, and you're listening to First and 10, the official podcast of the German Titans. Let's go.
30, 20, 15, 10, 5, end zone!
Touchdown, Titans!
We all we got. We the one. We ain't playing.
You threw him into the suites. He's sitting with my wife right now, my kids. That poor guy.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge First and Ten mit eurem Host Martin, weil der Tim ist heute nicht da. Ja, okay, aber ich habe mir tatkräftige Unterstützung geholt von zwei sehr erfahrenen, die quasi auch schon fast unser Host-Level haben, weil sie so oft mit dabei sind. Das ist einmal der Chris. Hallo Chris.
Hallöchen, da bin ich.
Und der Lars begrüßt euch auch wieder mit.
Hallihallo zusammen.
Ich wollte gerade sagen, nicht nur auf dem Video, Lars. Sehr gut, ja. Chris, was sagen wir zum Tim?
Was sagen wir zum Tim? Ja, nach der Jahreshauptversammlung haben wir unseren Präsidenten in die Bye Week geschickt oder auf IR gepackt. Sucht es euch aus, jedenfalls. Genau wie bei den Titans und Vrabel ist bei uns auch Next Man Up. Deshalb mit uns heute die ganze Geschichte.
Ja, Tim, der Tim musste ja Chris und Johannes mitnehmen und chauffieren. Das hat ihn so fertig gemacht, diese Fahrt, in Kombination mit dem Spiel, dass er einfach nur ein paar Tage länger Pause braucht. Und ja,
als er eligible, sagt, bin ich jetzt hier. Genau, eligible to return nächste Woche, glaube ich, day to day oder so.
Ja, das Gute ist, Tim ist trotzdem auf jeden Fall dabei, weil ich nehme ja unter seinem Namen auf. Also eigentlich sind es hier gerade Tim, Chris und Lars. Zumindest in unserem Zencaster hier. Gut, Freunde, wir haben uns Sonntag gesehen und schön das Spiel zusammengeguckt. Leider war das Spiel nicht schön.
Ich wollte es gerade sagen, ne? An sich schön, sich mal endlich zu sehen oder in eurem Fall sich, glaube ich, mal wiederzusehen nach all den Jahren jetzt. Ja. Ich fand es auf jeden Fall cool, dass man endlich mal auch persönlich zu den Gesichtern noch ein paar andere Sachen dann sich kennengelernt hat und so. Und ja, die JV war schön, der Rest geht so. Ne?
Ja, das Spiel hat irgendwie nicht den erwünschten Erfolg gebracht, den wir auch irgendwo erwartet haben. Am Anfang haben wir noch gesagt, ja, das ist super gut, dass das Datum auf das Houston Texans Spiel fällt. Wer weiß, wie die Spiele vorher sind gegen starke Gegner. Und ja, nun setzen wir damit. Niederlage ja. Gegen die 1-8, vorher 1-8 Texans, nun 2-8 Texans.
Aber das ist die Frage. Du hast gesagt, anders als wir das erwartet haben, irgendwie schon. Und jetzt so ein paar Tage später denke ich mir, warum eigentlich? Also ich gucke dieses Team seit 21 Jahren gut. Eigentlich ist es genau das, was man hätte erwarten müssen, gefühlt, dass wir eins gegen so eine Gurkentruppe liegen lassen, weil wir das immer tun. Vor 3 Jahren die Bengals, oder war es letztes Jahr die Bengals? Keine Ahnung. Letztes Jahr, wie auch immer, gegen so ein Team wie die Bears schwer getan. Gefühlt immer eins gegen schwache Colts oder Texans liegen gelassen. Dieses Jahr gegen die Jets. Also eigentlich, ja,
meine Erkenntnis, war das zu erwarten. Meine Erkenntnis vom Wochenende war ja, die Cardinals müssen eigentlich ein Scheißteam sein. Die stehen ja viel zu gut da. Weil wir verkacken ja nur gegen Scheißteams. Gegen die guten Teams spielen wir ja gut. Also können die Cardinals nicht gut sein.
Ja, es ist halt wieder so dieses Playing up and down to competition, ne?
Traurig.
Ja.
Einstellungssache.
Es ist.
Mein
es
Wetter war scheiße.
Ja, aber das darf ja keine Ausrede sein, ne?
Wetter war auch für die Texans scheiße.
Genau das. Am Ende des Tages spielen beide auf dem gleichen Platz. Beide haben die gleichen, ja, Conditions, ne? Und da kommt es halt ein bisschen drauf an, wer das andere macht. Und wenn man ehrlich ist, an sich sah es prinzipiell ja jetzt nicht so schlecht aus, wenn man halt die Turnover mal wegnimmt. Ne? Aber am Ende des Tages kannst du auch sagen, schön aussehen bringt dir halt nichts, wenn am Ende nichts Zählbares dabei rauskommt. Ne? Und das ist halt einfach das Problem dieses Spiels gewesen.
Das für mich, eigentlich, wenn ich drüber nachdenke, erinnert es mich an das eine Colts-Spiel letztes Jahr, was wir liegen gelassen haben, wo wir eigentlich geführt haben. Und dann haben wir alles getan, damit die doch noch zurückkommen, haben uns einen Punt blocken lassen. Der andere Punt war irgendwie nur 19 Yards weit. Also so hat sich dieses Spiel auch angefühlt. Die Interception von Tannehill im ersten Quarter, ja, irgendwie fast zu erwarten. Irgendwie einen Kackwurf hat er jedes Spiel. In der Regel nicht mehr, aber selbst da tragen die den an die 5 zurück, die Defense hält die auf 3 und die führen 6-0, das ist eigentlich alles vollkommen in Ordnung und dann passiert eigentlich alles, also gefühlt haben wir alles getan, um dieses Spiel zu verlieren und die Texans haben gefühlt eine ganze Weile immer noch alles getan, um uns das nicht wirklich verlieren zu lassen, gefühlt, also da kommt ja wirklich super viel zusammen. Die stoppen uns bei dem Fourth and Short. Der zweite Touchdown von uns war eigentlich auch nur einer, weil er in die Endzone gefumbled hat und glücklicherweise einer von uns da war, statt einer von den Texans, sonst wäre das auch wieder ein Turnover gewesen. Tannehill kriegt so ein Intentional Grounding Penalty, damit die Uhr runterläuft in der ersten Halbzeit, was uns dann auch Punkte kostet. Dann springt Chester Rogers der Ball an den Fuß nach dem Punt, nachdem unsere Defense die Texans eigentlich gestoppt hatte. Also sogar bis zu den letzten drei INTs von Tannehill im vierten Viertel kam auch schon alle mögliche Blödsinn zusammen, wo man dachte, bitte Texans, gewinnt doch bitte das Spiel. Und die Texans, ach nö, wir lassen euch eigentlich immer noch rumhängen und irgendwie das auf ein, zwei Scores, ja, anstrengend sich anzuschauen.
Es war wirklich quasi, was schief gehen kann, geht schief. Das damit auch direkt anfangend, klar, wir haben viele Leute schon vorher auf der Injury List gehabt, die allgemein nicht quasi für das Spiel verfügbar waren, aber auch dann direkt erstmal AJ Brown, Handverletzung, das scheint dann nicht so schlimm gewesen zu sein, aber dann der Hit nochmal gegen die Schulter war es ja quasi und viel Kopf, aber dann kam er ja auch nicht wieder und dann steht da halt ein Ryan Tannehill, ja, Ryan Tannehill hat von den Stats her ein scheiß Spiel gemacht, weil er 4 Interceptions geworfen hat und 2 Fumbles hatte, aber dann muss man auch dazu sagen, er hatte den gleichen Druck, ja, er hatte nicht ganz den gleichen Druck wie in den Spielen vorher, aber er hat vor allen Dingen auch keine Receiver gehabt, die er irgendwie anwerfen konnte. Ne? Wide Receiver 1 weg, Wide Receiver 2 weg.
Ein Receiver hat er schon. 3 weg. Mit Nick Westbrook-Ikhine, denke ich, da hat sich inzwischen jemand klar herauskristallisiert, auf den man auch noch bauen kann. Als klare Nummer 3 hinter AJ und Julio inzwischen.
Ich kann nicht sagen, dass er klare Nummer 3 ist. Weil Marcus Johnson war schon...
Ja, aber Marcus Johnson hat jetzt eine Sample-Size von einem Spiel und Westbrook-Ikhine hat jetzt schon in ein paar Spielen gezeigt, dass er gute Hände hat und für mich auch eigentlich ein gutes Route-Running.
Und aber dass er halt weiß, wo er kommt. Also ich finde die schon maximal auf einem Level. Also, dass du quasi da dann... Du hast AJ und du hast Julio und dann hast du den Rest. Und da ist, also Nick Westbrook-Ikhine war am Anfang ein Cut-Kandidat, wo einige sich gewundert haben, dass er überhaupt noch mitkommt. Er scheint viele Sachen richtig zu machen und auch ein gewisses Vertrauen von Tannehill zu genießen. Und vor allen Dingen hat er auch ein gutes Spiel gemacht, so nicht. Ich glaube, über 100 Yards Receiving. Tannehill hatte ja auch
107.
323 Yards oder irgendwie sowas. Genau. Das ist nicht schlecht, ne? Also wenn du das so siehst, 323 Yards geworfen, ja, ein Touchdown, ja, ein bisschen wenig. Die 4 Interceptions waren halt scheiße.
Ja.
Ja. Und das auch, also ja. An dem Tag in dem vierten Viertel auch für ihn dann irgendwie nochmal alles schief gegangen und man hat es dann auch so ein bisschen, ja, verflucht, wie das gelaufen ist. Aber es hat schon auch was, wie ihr gesagt habt, es hat schon auch was mit den Receivern zu tun, die da waren. Also für mich ist Nick Westbrook-Ikhina eine absolute Überraschung, vor allem gefühlt kann ich mich nicht wirklich daran erinnern, dass er jetzt diese Saison irgendwas hat fallen lassen, was in seine Richtung ging. Das heißt, ist da irgendwie verlässlich. Aber wie ihr gerade gesagt habt, du hast AJ raus, du hast Julio raus und dann ist da eigentlich der Rest. Und aus dem Rest stechen Nick Westbrook-Ikhina und Marcus Johnson so ein bisschen raus. Aber Marcus Johnson war ja auch out. Das heißt, es war NWI und dann so wirklich der Rest. Klar, Des hatte seinen ersten Touchdown, was irgendwie schön ist, aber vermutlich ging mindestens eine INT auch auf ihn, weil er die falsche Route läuft. Das kann schon auch sein. Und ja, so ein paar Tage später, also natürlich wahrscheinlich Tannehills vermutlich schlechtestes Spiel als im Titans-Trikot, das kann schon sein. Aber wenn ich es richtig in Erinnerung habe, das erste seiner Karriere mit 4 INTs, so ein bisschen, ist natürlich super ärgerlich, dass das in dem Spiel gegen die Texans kommt, dass du eigentlich, ich meine, das haben wir alles schon gesagt, dass du eigentlich klar gewinnen solltest und dominieren musst, wenn du der Number One Seed in der AFC bist und du könntest dich noch ein Spiel absetzen in einem vermeintlich leichten Spiel. Und das haben wir alles nicht gemacht und deshalb ist das alles Kacke. Aber nichtsdestotrotz, wie viele super Quarterbacks irgendwie gab es oder gibt es in den letzten Jahren, die auch solche Spiele mal hatten. Irgendwie 3 INTs, 4 INTs, 5 INTs, kann ich mich mal bei Big Ben dran erinnern. Irgendwie für Jameis Winston ist es ein durchschnittliches Wochenende gewesen. Also Geschichten, also ich glaube jetzt nicht, dass das, ja, ich glaube jetzt nicht, dass sich das in dem Maße fortsetzt. Und ja, man muss da nicht alles auf Tannehill schieben in dem Fall.
Ja, ich glaube, nur auf Tannehill schieben macht eigentlich auch gar keiner irgendwie. Also viele Berichte, die ich auch jetzt gelesen habe über das Spiel, waren, ja, eigentlich sind alle verletzt, die irgendwie gerade spielen können, und was sollten sie noch machen?
Und auch super schade, was in der ersten Halbzeit funktioniert hat, fand ich, war unser Running Game eigentlich. Es hat uns immer wieder in die Hälfte der Texans gebracht. Wenn was lief in der ersten Halbzeit, finde ich, war es das. Besonders mit Hilliard, der vom Practice Squad kam, der irgendwie eine positive Überraschung war. Adrian Peterson hatte wahrscheinlich seine längsten Rushes, yardsmäßig als Titan bisher. Da waren ein paar schöne Sachen dabei. Und Deontay Foreman auch ganz ordentliche Runs gehabt, irgendwie bei First und Second Down immer mal so 7-8 Yards hier und da. Das war eigentlich in Ordnung, es hat funktioniert. Konntest du halt in der zweiten Halbzeit irgendwann nicht mehr machen, wenn du in Rückstand, liegst, ja.
Das war alles Taktik, um Bill Belichick in Sicherheit zu wiegen.
Ja, ich sag mal so, ne?
Wir haben halt bloß keine Spieler, um gegen die zu gewinnen. Aber dafür später mehr.
Ja. Also du hättest ja doch noch sehr lange den Ball laufen lassen können, weil, wie du ja auch vorhin schon meintest, die Texans haben alles getan, um uns in diesem Spiel zu halten. Wirklich alles, was sie konnten. Was hat Austin Stanley von A to Z geschrieben? In den letzten sechs Possessions, glaube ich, kein einziges First Down gemacht und 6-mal gepuntet. Ja, also die Zeit wäre ja da gewesen.
9 Yards irgendwie insgesamt oder so.
Genau, 9 Yards, 6-mal, glaube ich, 3 and out. Ja, und dass du so lange in diesem Spiel drin bist, ist halt bei dem, was offensiv passiert ist, eine absolute Katastrophe aus Sicht der Texans. Aus unserer Sicht lange Zeit, nachdem wir es 5-mal verflucht haben und abgeschrieben haben, kam 5-mal gefühlt die Hoffnung wieder, dass da vielleicht doch noch was geht. Und am Ende des Tages, ja, ist es da halt nichts. Dass so ein bisschen alles schief geht, was schief gehen kann, ja, aber es sind halt einfach Fehler dabei, die zu 0% in einem Spiel passieren dürfen. Und da nehme ich zu 100% Chester Rogers in die Pflicht. Diesen Punt-Return, der darf so nie im Leben passieren. Nie. Du nimmst dein Blick nicht von dem Ball und stehst mit dem Rücken zum Ball und guckst den Gunner oder Headhunter an, der hinter dir steht, wenn du selber schon an der 5-Yard-Linie stehst und halt keinen Vercatch machen willst. Dann musst du einfach dazu sehen, dass du diesen Ball nie im Leben auch nur ansatzweise berührst. Und das ist ein Fehler, der darf nicht passieren, meiner persönlichen Meinung nach.
Ja, da gibt es wenig, hinzuzufügen. Das stimmt. Hab ja auch,
das wird wahrscheinlich auch Weibel gesagt haben.
Ja, definitiv. Ich habe ja auch am Sonntag lautstark gesagt, ich möchte ihn gar nicht mehr auf dem Feld sehen danach. Er hat danach, glaube ich, einen Catch zum First Down gemacht. Das darf er gerne tun, aber natürlich, das ist ein Patzer. Der darf dir dann in so einem Spiel halt einfach nicht passieren. Es ist vorher schon zu viel schief gegangen.
Der darf
dann,
dir nie passieren, wenn du innerhalb der 10 stehst. Wenn du innerhalb der 10 stehst und du willst den Ball nicht fangen, dann läufst du nach vorne. Du drehst dich nicht um. Ja, weil der Ball doch eh hinter dich geht. Ja. Das lernst du in der Aufbauliga. Das darfst du nicht tun.
Ich bin auch ein bisschen, also jetzt nicht nur deswegen, ich war auch vorher ein bisschen fertig mit dem in Anführungsstrichen. Ich finde, der hat uns nicht wirklich irgendwas gebracht bisher diese Season. Westbrook Ikhina ist besser, Marcus Johnson ist besser, wahrscheinlich sogar das Fitzpatrick besser. Mal gucken. Keine Ahnung.
Ja, aber der kleine, aber feine Unterschied ist, Chris, er kann noch auf dem Footballfeld stehen. Und das ist wichtig für uns.
Nick und Des können das auch. Und vielleicht Mason Kinsey auch noch. Also machen wir mal Chester Rogers ganz weit. Ich will den zumindest nicht mehr als Returner sehen.
Ja, doch, da haben wir ja eventuell den nächsten, wenn man das gesehen hat. Ich glaube, am Ende hat es Hilliard dann übernommen, die Punt Returns. Genau. Und von dem Jungen, den fand ich insgesamt jetzt bis auf den einen Fumble, der dann zum Glück zum Touchdown geführt hat, fand ich den aber sehr solide und sehr stark. Ich habe mir gerade mal eben die Statistiken mit aufgerufen. Also 7 Runs für 35 plus dazu, wo ist er? 8 Catches für 47. Also jetzt als Running Back, da so ein Dual Threat im ersten Spiel nach Practice Squad zu sein, ist eine sehr, sehr gute und positive Nummer eigentlich, weil man sieht, dass wir trotzdem irgendwo noch Leute herholen, die keiner so wirklich auf der Rechnung hat und es ja zum Teil trotzdem halbwegs gut funktioniert als Überbrückung.
Kannst du mal gucken, ob das mehr ist, als Darrington Evans seit dem Draft gemacht hat? Eventuell ist das so. Ja, aber
ich glaube nicht, Darrington Evans hatte Ende letzten Jahres ein relativ solides Spiel.
Ja, okay, das stimmt. Okay. Ja, es ist auch nicht ganz ernst gemeint natürlich. Aber klar, der war irgendwie eine sehr positive Überraschung. Was wir auch noch nicht erwähnt haben, glaube ich, von den ganzen Dingen, die schiefgegangen sind, wofür wir Vrabel auch immer loben und bei einem 4th and Inches finde ich es auch absolut richtig. Spiel das Ding aus, gerade wenn du hinten liegst. Und 4th and Inches, jo, haben wir halt nicht geschafft. Und wenn es nicht klappt, einen 4th Down auszuspielen, dann bist du immer der Depp. Deshalb will ich die Entscheidung auch gar nicht in Frage stellen. Das 4. und 6, weiß ich nicht. Habe ich ja da schon gesagt, machst du die 3 Punkte? Ja, klar, die wahrscheinlich, also es kann auch passieren, dass der verkickt, natürlich. Aber machst du die 3 Punkte, bist sogar am Ende noch auf einem One-Score-Game dran, obwohl die nochmal eine INT gemacht haben und dann noch ein Field Goal zum 22-13 draufgesetzt haben statt 19-13. Wenn du da 16 Punkte stehen hast, passt auch noch. Plus, ich habe irgendwie nicht verstanden, du willst doch lieber mit 10 Punkten hinten liegen als mit 13, weil ja, du brauchst immer noch 2 Scores, aber ein Field Goal und ein Touchdown sind noch leichter zu erreichen als 2 Touchdowns. Also 4. und 6 habe ich nicht verstanden.
Ich muss das ein bisschen relativieren, weil das Wetter war halt wirklich echt richtig kacke. Und dann so ein relativ langes Field Goal ist, also die Wahrscheinlichkeit sinkt ja noch, ne, dass da alles klappt, dass der Snap richtig kommt, dass der Holder den Ball richtig hält und dass er den dann richtig trifft. Klar. Aber was, wenn er den dann da verkickt? Ne? Also die Wahrscheinlichkeit, ich sehe das nicht als geringer an, dass er in 4th and 6 dann irgendwie doch konverten kann.
Das weiß ich nicht, wie da die tatsächliche Statistik ist. Den Gedanken kann ich nachvollziehen. Und ja, man spielt dann als Fan immer irgendwie Coach von ganz weit weg und weiß alles besser. Das ist richtig. Aber ich dachte irgendwie, wenn du dich für einen 4th and 6 aufstellst, um den auszuspielen, die Defense weiß, was kommt. Es kommt auf jeden Fall ein Pass. Habe ich mich auch gefragt, wäre vielleicht ein Fake-Field-Goal-Kick nicht noch eine cleverere Variante gewesen?
Zum Beispiel Fake-Field-Goal würde ich ausschließen, wenn ich da mal direkt so reinschießen darf, weil du hast in dem Moment zu viele Variablen, die bei dem Wetter komplett schief laufen können. Über Snap, über Catch, über Footing on the ground, dann hast du im Normalfall Brett Kern, glaube ich, der der Holder ist, der dann werfen muss, plus du hast dann selbst für einen Nicht-Quarterback, der auf dem Platz steht, wenig deiner Stammreceiver auf dem Feld. Also das sind sehr viele hätte, wenn und abers, dann würde ich lieber wirklich auch sagen, spiel ihn komplett richtig aus, anstatt dass du da einen Fake versuchst.
Man stelle sich vor, Brett Kern wird dabei dann weggenutzt und verletzt sich.
Dann haben wir wahrscheinlich passiert bei unserem Glück an dem Tag.
An dem Tag, sein. Ja.
Ja.
Ja. Naja, was lässt sich festhalten aus dem von dem Sonntag aus dem Spiel? Die Texans haben ihren zweiten Sieg eingefahren, wir haben unsere dritte Niederlage bekommen. Es hätte einfach nie so passieren dürfen. Aber die Erkenntnis aus dem Spiel ist eigentlich, unser Team ist jetzt an dem Punkt, wo man die Injuries nicht mehr kompensieren kann. Und es wäre unfassbar schön, wenn jetzt schon Bye Week wäre. Also ich ersehne diese Bye Week so sehr herbei.
Ja.
Und
ja,
ja, man muss den Leuten irgendwie noch mehr Zeit geben, mal fit zu werden. Und wir reden ja seit Wochen darüber, wir sind das Team mit den meisten Verletzungen und haben so einen Mega-Record dabei. Wie kann das eigentlich passieren? Ja, irgendwann kommt das zurück.
Ja, nichtsdestotrotz, ja. Was? Sorry, ich wollte nicht reingrätschen.
Hätte jetzt nicht unbedingt gegen die Texans passieren müssen, aber...
Nee, hätte gar nicht passieren müssen. Trotzdem, also ich sweep lieber die Colts, auch von der Wichtigkeit für die Division her, als die Texans, wenn ich es mir aussuchen muss. Natürlich sweep ich am liebsten alle, logisch. Aber wir haben so unglaublich wichtige Siege in den letzten Wochen auch eingefahren gegen AFC-Teams und das mit zwei Spielen ohne Henry schon. Deshalb bei allem Frust und am Sonntag habe ich teilweise gedacht, ja, ich habe einfach keinen Bock mehr, Football zu gucken. Warum? Also, wieso auch? Also, was soll das?
Season over.
Ja, das scheiße. Nichtsdestotrotz, 11 Spiele gemacht, wir sind 8-3. Ist eigentlich auch geil. Also, hätte ich jetzt vor der Saison gar nicht unbedingt erwartet. Ja, die Erwartung ist auf jeden Fall Playoffs und die Erwartung ist auch, die Division wieder zu gewinnen. Aber wann standen wir das letzte Mal irgendwie zwei Wochen hintereinander als Number One Seed in der AFC und haben irgendwie davon darauf gehofft oder davon geträumt, dass wir Homefield Advantage und sowas haben? Also habe mich sehr bemüht, jetzt in den letzten Tagen seit Sonntag eigentlich, das Glas wieder halb voll zu machen. Und wenn ich irgendwas Positives mit rausnehme, auch wenn wir keine Sacks gemacht haben, ich fand unsere Defense trotzdem stark, weil du kommst in so absolute Scheißsituationen, auf gut Deutsch gesagt, dass zwei der Drives der Texans mit einem First and Goal beginnen und beim ersten hältst du sie auch noch auf 3 und nimm mal diese Punkte weg, die halt eigentlich eher auf die Offense als auf die Defense gehen, dann sieht das auch wieder anders aus. Und Defense trotzdem einen tollen Job gemacht, der Offense mehr als genug Chancen gegeben, irgendwie aus meiner Sicht. Und über Jeffrey Simmons haben wir viel geredet. Ich fand seinen Post sehr, sehr toll, dass er sich bedankt hat bei den Fans, die auch im Regen da geblieben sind. Der für mich so ein Casey 2.0 geworden, irgendwie. Hat er auch den Captain's Patch bekommen. Irgendwie junger Spieler, richtig geiler Draftpick und echt so ein Anker des Teams geworden. Und gleichzeitig bin so ein kleiner Christian Fulton Fanboy geworden, den möchte ich auch nochmal hervorheben. Ich habe das Gefühl, der ist oder wird ein Cornerback, der nicht sehr viel mit Pass-Breakups und INT-Stats aufwarten wird, weil Quarterbacks aufhören werden, in seine Richtung zu werfen. Also ja, Tyra Taylor ist vielleicht jetzt nicht das beste Beispiel, aber auch davor die Woche, ich habe das Gefühl, wenn irgendwas auf die Seite von Fulton geht, lässt er nichts zu oder es wird erst gar nicht dahin gepasst. Also für mich ganz klarer Cornerback One auch mittlerweile über Jack Rabbit.
Ja, Christian Fulton, Gott sei Dank ist er wieder da. Hoffentlich verletzt er sich jetzt nicht auch noch irgendwie oder so. Und die Stimmung der Defense, das merkt man schon, die war immer noch, ja, also für uns quasi gut, ne? Also das Gefühl bei der Defense, auch nach so einem Spiel, ist trotzdem gut. Das Einzige, was irgendwie die ganze Zeit, wo du Tyrod Taylor ansprichst, einem Kopfzerbrechen bereitet hat, ist, der Junge, der hatte erstens viel Zeit, was ich nicht erwartet habe, und zweitens, wie der da immer rushen konnte, ne? Also auch wenn er den Ball in der Hand hat, behalten hat und dann losgelaufen ist, der hatte ja gefühlt Minuten Zeit, bis irgendjemand auch nur ansatzweise in seine Richtung gegangen ist. Da hat niemand so wirklich drauf reagiert, bis hin zu seinem Rushing-Touchdown da, wo, keine Ahnung, 8 Yards, die er da reingejoggt ist oder sowas. Das war schon enttäuschend.
Das ist, denke ich, auch das Einzige, was man sich aus Defense-Sicht so ein bisschen ankreiden lassen muss, ist, dass das Outside-Contain an dem Tag nicht gepasst hat. Dadurch, dass fand ich immer in den entscheidenden Situationen, hast du dann gesehen, da wurde entweder ein Twist gelaufen oder die D-Line hat nochmal irgendwie einen Stunt gemacht und an der Line nochmal adjusted. Und dadurch ist das Outside-Contain gegen Tyrod Taylor so zu 0% eigentlich vorhanden gewesen. Bei beiden Touchdowns war es ja, dass er einfach das eine mal rechts rausrollt, das andere mal links rausrollt und du hast einfach in dem Moment das Gefühl, dass im Umkreis von 10 Metern einfach keiner ist, so gar keiner. Da haben die Corners nicht drauf geachtet, da haben die Linebacker nicht drauf geachtet und dann wird es natürlich schwer, egal gegen welchen Quarterback du da spielst, da irgendwas zu verteidigen. Ansonsten fand ich das von der Defense eine ordentliche Leistung, auch unter dem Aspekt, wenn man sieht, dass wir gefühlt keine Outside-Linebacker mehr haben, was ja jetzt auch durch die Injury Reserve so ein bisschen wiedergespiegelt wird, weil wenn ich mir das insgesamt angucke, ja, da ist das von der Defense ein sehr, sehr gutes Spiel gewesen. Du hast 22 Punkte zugelassen, was Chris schon meinte, bist davon zweimal allerdings halt First and Goal reingegangen, hast einen kompletten Three and Out so gesehen an der eigenen 6 gespielt, sogar glaube ich für ein Minus-Yard. Und ansonsten sind die Stats, die die Texans haben, alles außer gut, weil ich sag mal so, ein Rex Burkhardt, wo ich am Anfang das Gefühl hatte, ja, der hat schon ein gutes Spiel gemacht von dem, was er gemacht hat. Die Statistik sagt, ja, der hat 18 Attempts für 40, ja, und David Johnson 13 für 18. Und Tyrod Taylor hat für 107 Yards gepasst, ja, wovon der längste Ball 13 Yards lang war, also sogar nach Catch. Das ist ja aus Defense-Sicht eigentlich ein Top-Spiel.
Ja, wo du das sagst, da habe ich auch so ein bisschen, dabei lehne ich mich jetzt weit aus dem Fenster, weil ich dafür echt kein Experte bin, aber ja, so ein bisschen das Gefühl, dass wir, weiß nicht, vielleicht auch vom Gameplan, was die Defense angeht, da so ein bisschen nicht so toll reingegangen sind, im Sinne von, wir blitzen super wenig, das machen wir die ganze Saison und es hat funktioniert mit der D-Line bisher und gegen die Chiefs ist ja irgendwie das Rezept gewesen, was jetzt schon mehrere Teams gemacht haben, lass dich nicht tief schlagen und blitz nicht, weil Mahomes gegen den Blitz super ist. Ich hatte das Gefühl, wir hatten gegen die Texans auch manchmal das Prinzip verfolgt, ja, wir lassen uns nicht tief schlagen. Mit der Frage, warum eigentlich? Sind die da super gefährlich? Irgendwie nicht. Also warum versuchst du nicht auch durch einen Blitz irgendwie mehr Druck aufzubauen? In dem Fall. Weil der ist ja tief, also ja. Die sind ja tief bei weitem nicht so gefährlich, wie das die Chiefs wären oder so.
Da gebe ich dir zu 100% recht, aber wenn du halt in der Lage warst, so wie wir es ja die letzten Wochen auch schon mal gesagt haben, so, du schickst halt 4 und damit ist dein Rush so gut, dass du in dem Moment nicht wirklich blitzen musst, weil wenn man das sonst gesehen hat, wie die Front Four, was die mit den Leuten gemacht haben, ne? Das war dieses Spiel ja zum Teil nicht anders. Wenn ich das gesehen habe, dass ein Jeff Simmons nicht gedoppelt, sondern getrippelt wird in manchen Spielzügen, da denke ich mir ja, was kommt denn dann von den anderen in dem Moment? Ja, er alleine kann es dann auch nicht reißen. Aber an sich, wenn der Mann alleine gegen drei steht, dann müssen ja irgendwo in der Theorie zwei Leute frei sein.
Klar.
Und aber da gebe ich dir recht, dass man vielleicht da hätte sagen können, wir können auch mal fünf oder auch mal irgendwie eine Seite ein bisschen überladen und noch mal einen Cornerblitz oder so mit reinbringen. Oder einen Safety-Blitz, wo du einfach mal Bayer da volle Möse reinschickst und sagst, mach, was du möchtest. Weil der spielt überragend zurzeit, dem kannst du die Freiheit auch geben. Kann man natürlich sagen, ja, jetzt im Nachhinein ist es ja wieder leicht gesagt, hätten wir da vielleicht was anderes machen können. Aber die Statistik gibt eigentlich dem ganzen Defense-Staff ja schon irgendwo recht, außer halt der Score.
Klar, klar, wenn das funktioniert, und das hat es ja, da weiß ich nicht, ob das jetzt irgendwie zu früh geschossen ist, aber vielleicht wünsche ich mir da ein bisschen mehr, Adaption dann während des Spiels, weil gerade wo du das ansprichst, als wir dann mal Elijah Molden geblitzt haben, hat er fast ein Safety gemacht. Im letzten Viertel.
Ja.
Das, was Lars gerade schon wirklich richtig gesagt hat, ist, wo war der Rest, ne? Also wir haben eine O-Line, die mit die schlechteste überhaupt ist als Gegner, und auf einmal ist unsere D-Line nicht mehr imstande, da irgendeinen Nutzen draus zu schlagen. Das war ja maximal verwunderlich. Also wo kam das jetzt auf einmal her, dass die ja es einfach nicht gebacken bekommen haben? Und ich erinnere mich daran, ich saß ja gegenüber von Ruben. Und Ruben hat die ganze Zeit nur gesagt, das ist eine Kopfsache. Das ist alles eine Einstellungssache, und nichts macht ihn nervöser, als dass es eine Einstellungssache ist. Weil, wieso können die sich bei so etwas nicht motivieren? Gerade gegen die Texans in dieser Situation, mit dieser Chance. Und ja, wir haben große, große, große Verletzungssorgen, aber irgendwo ist das auch eine Sache gewesen. Die Möglichkeiten waren ja mehrfach da, warum kriegen die es dann nicht beisammen? Warum sind da so viele auf einmal eine No-Show gewesen?
Ja, aber da würde ich schon fast eher sagen, auch wenn die Sack- und vielleicht Pressure-Statistik jetzt nicht die geilste ist im Verhältnis zu unseren letzten Spielen, kann man die gleiche Frage natürlich auch so ein bisschen an die Offense eher richten.
Ganze Team. Ja. Ganze Team.
Weil ich fand die Energie und den Willen, den die Defense gezeigt hat, auch so im kompletten Verbund, fand ich jetzt nicht so schlecht. Da hat mir es halt eher so ein bisschen an Biss gefehlt, dass wir dann auch mal jemanden haben, der sich da hinstellt und sagt, Leute, und wir laufen da jetzt einfach durch als Offense, ja, und wir schieben da jetzt die Löcher und wir machen das. Ja, so, das fehlt ein bisschen. Dann wurden wir irgendwann auch so, dass Tannehill zum Teil Bälle genommen hat, die ich ein bisschen zu risky fand, weil man dann merkte, irgendwann war so dieses, ich muss ja doch jetzt irgendwie den Ball bewegen, was ja aber ganz gut ging. Screens waren jetzt ja nicht die schlechteste Alternative im Playbook den Tag. Die haben ja relativ gut funktioniert. Und gerade wenn du weißt, du hast noch so zwei Scores und du bist im Anfang vierten Viertel, ja, dann brauchst du zum Teil, wann war das? 10 Minuten vor Schluss, wo wir den längeren Pass für 30 oder so komplett spielen und danach will er das nächste lange Ding schießen und es ist die nächste direkte Interception. Wo ich mir denke, nehm doch einen kurzen Checkdown, so für 2-3 Yards, oder das, was insgesamt gefehlt hat, war dieses, wir schaffen uns mal eine Situation, dass wir nicht automatisch 2.11, 2.09, 2.08 und dann 3. und 6 oder so haben, sondern nimm einen kurzen Pass als ersten, dann hast du 2. und 6, das Feld ist ein bisschen kürzer und du kannst den Ball zumindest ordentlich bewegen. Und da waren halt zu viele Runs bei First Down mit dabei, wo es halt auch ordentlich nach hinten oder halt nicht nach vorne ging. Und das fand ich ein bisschen problematisch, weil damit machst du es natürlich Tannehill und auch den zu dem Zeitpunkt dann ja doch relativ unerfahrenen Receivern, rein vom Snapcount her in ihrer Karriere, ja doch schon ein bisschen schwieriger, als hätte vielleicht sein müssen.
Ja, das war Himmel und Hölle, ganz kurz hintereinander. Erster und ich glaube, es war sogar ein 40-Yard-Ding auf NWI. Und dann habe ich auch gedacht, boah, nimm doch so ein ganz kleines bisschen Tempo raus. Was weiß ich, dann das nächste lange Ding, wo dann Desmond King den an der 1 abfängt, was auf Des Fitzpatrick ging dann gleich. Also das hat sich irgendwie angefühlt, wie jetzt alles in einem Play dann haben wollen und dann direkt irgendwie draufsetzen. Aber klar, kannst du immer hinterher alles sagen. Ein Zuckerpass war aber auch dabei. Ich fand der Touchdown, auf den Des Fitzpatrick gefangen hat, der war großartig. Der war genau da, wo er sein musste. Das war schon ein geiles Teil. Ja, so ist das. Wir waren bei Biss, glaube ich. Biss ist doch irgendwie eine richtig geile Überleitung zur nächsten Woche. Ich glaube nämlich, Geschichte...
Also bevor wir eben übergehen, möchte auch eben nochmal sagen, bevor wir es immer wieder vergessen, Brett Kern ist eine Maschine. Das muss einfach jede Woche erklärt werden. Ich glaube, der hatte den einen Punt und der ist direkt wieder an der 11. Also, Respekt, alter Mann.
Also, was noch eben gesagt werden muss, weil wir haben ja jetzt viel über das Houston Texans-Spiel gesprochen und das war an unserer Jahreshauptversammlung. Und deswegen möchte ich noch 2, 3 Worte über die Jahreshauptversammlung verlieren. Wir waren ja im Joey Champs in Köln. Währenddessen haben wir bemerkt, dass das Joey Champs mit Trikots von den Houston Texans wirbt. War vielleicht eine scheiß Idee. Wer hatte eigentlich die Idee? Nein. Shoutout an Tim.
Er ist nicht da, deshalb ist er schuld. Einfach.
Ja, sehr gut. Ja. Jetzt kriege ich wieder Ärger, Chris. Nein. Wir waren 10 Leute vor Ort, ne? Ich glaube, 10 Leute vor Ort.
Ja, das stimmt.
10 zugeschaltet online. Ich hoffe, dass es nächstes Jahr wieder ein bisschen besser wird und wir mehr Leute vor Ort hinkriegen, auch Covid-bedingt das Ganze ein bisschen besser wird. Und es gab auch so Sachen, die angesprochen wurden während der Jahreshauptversammlung, wie ein Sommerfest, was wieder organisiert werden sollte. Ich hoffe, dass wir da mehrere Leute zusammenkriegen, die die Energie da reinstecken möchten und was organisieren. Das wäre ganz klasse. Es gab auch noch, der Fabian hat gesagt, er lädt nach Pforzheim ein, falls wir in die Playoffs kommen. Wir kommen in die Playoffs. Er lädt nach Pforzheim zum Playoffs-Spiel gucken ein. Das wird auch noch organisiert. Falls ihr nicht bei der Jahreshauptversammlung dabei wart, auf Online-Wege oder direkt vor Ort, wisst ihr, Pforzheim könnte eine nächste Aktion der German Titans sein, wo wir zusammen gucken, wo natürlich alle eingeladen sind. Und was ganz, 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 ganz wichtig ist, der arme Florian durfte ja nicht kommen, weil er auf sein negatives Testergebnis gewartet hat und zum Lachen und sehr passend für den Tag, um 23.12 Uhr abends am Sonntag kam das negative Testergebnis.
Nein!
Ja, wirklich. Ja, arme Socke, es wäre natürlich noch, naja, aber egal. So, passte einfach ins Gesamtbild und wir werden es nachholen, die Biere, die uns verloren gegangen sind, die werden wir nachholen und ja. Alle sind heile nach Hause gekommen, das ist das Wichtigste. Am meisten tat mir der ganze Abend ja eigentlich leid für die drei Jungs, die in Nashville gerade saßen und sich das Spiel angeguckt haben in dem Dauerregen. Das war halt echt kacke jetzt. Aber ich glaube, die lassen sich die Laune nicht verderben und haben da in Nashville noch ein bisschen gut was drauf getrunken und machen jetzt die weite Reise
nach Foxborough.
Nach Foxborough, genau.
Schneit es da
und
dann
das
schon?
Ist die Überleitung, die wir machen wollen, Chris.
Ja, zugegeben, ist auch viel besser. Ja, zugegeben. Ja.
Ne? Für die Jungs schon mal vorab. Ich hoffe, das Wetter wird nicht noch schlechter als in Nashville den Tag, weil ich glaube, dann wird es ein sehr kalter und weißer Abend.
Ja, nee, bessere
Wetter da ist ja früh schlecht.
Ja.
Schön, aber du darfst jetzt gerne. Du darfst jetzt gerne mit deinem Biss anfangen.
Ach, soll ich das machen?
Ja,
kann ich machen. Faden, wo ist er? Genau, es ging eben um Biss, dass der irgendwie gefühlt fehlt und man fragt sich, warum das dann bei so einem Spiel wie gegen die Texans, warum man nicht einfach sagt, ey, komm, jetzt, das ist ein vermeintlich leichter Gegner, jetzt legen wir da einfach noch einen drauf, hauen die weg und machen uns noch uneinholbarer irgendwie vom Abstand. Ja, irgendwie machen wir das nicht. Und ich habe auch keine Antwort drauf, warum nicht. Aber zu dem Thema Biss, jetzt kommt's. Das haben die Titans ja irgendwie auch immer wieder gezeigt. Und das auch tatsächlich, eigentlich kannst du auch zu Malarkey zurückgehen, kannst du jetzt aber auch unter der ganzen Frable-Zeit sagen, es gibt dann schon so Spiele, wo sie gefühlt den Kopf dann wieder aus dem Allerwertesten ziehen und sich wirklich zusammenreißen und dann gerade Biss zeigen. Und ich glaube, dass man das gegen die Patriots sehen wird. Weil ich glaube nämlich, so sehr wir irgendwie das Fremdscham-Gefühl hatten am Sonntag als Fans, die zugucken, ich kann mir nicht vorstellen, dass das bei denen auf dem Feld und im Lockerroom dann in irgendeiner Form besser gewesen wäre. Ich glaube, die fragen sich auch, was ist da gerade passiert und was soll der Blödsinn? Und man kann das jetzt, wenn man möchte, kann man sagen, yo, hat bei den Jets auch nichts geschadet. Danach haben wir den Run diese Season hingelegt, den wir, glaube ich, alle nicht erwartet hätten, bei diesem harten Stretch in den Spielen danach 6-0 zu gehen, gegen Top-Favoriten eigentlich. Und ich glaube sehr stark, dass man auch das jetzt wieder nutzen kann, so blamabel das war, um uns vielleicht noch nicht nächste Woche, aber spätestens dann nach der heiß ersehnten Bye-Week einen ordentlichen Endspurt anzutreten. Und ich glaube tatsächlich, dass man da den Biss auch wieder sehen wird. Und ich glaube auch, man wird ihn gegen New England sehen. Ich glaube, wir werden einen deutlich besseren Auftritt hinlegen als gegen die Texans. Schlechter geht auch nicht wirklich. Aber ich habe das Gefühl, vielleicht reicht es nicht zum Gewinnen, weil wir vielleicht wirklich zu sehr zu viele Verletzte mittlerweile haben, um gegen so ein starkes Patriots-Team zu gewinnen, wie die gerade drauf sind. Aber ich glaube, es wird nicht so eine Vollblamage wie gegen die Texans. Ich glaube, es wird entweder sehr eng oder, was auch Titans-typisch wäre, wir schießen sehr einfach aus ihrem eigenen Stadion. Kann auch passieren. Aber ich glaube nicht, dass wir uns nochmal so vorführen lassen. Mit wem?
Ja, mit wem?
Ja, siehst du dann. AJ hat doch keine Rippen gebrochen. Der spielt. Easy.
Okay. 13-12, Chris. 13-12.
Ja, 13-12. Wir haben uns auch, mit wem haben wir uns ja irgendwie auch gegen die, wie heißen sie, gegen die Rams gefragt. Und da war es ganz klar die Defense. So, gucken wir mal.
Mir fällt gerade auf, das muss ich eben schnell einbringen, 13-12 als Erklärung, ich bin kein ACAB-Typi oder sowas, weil das ist ja die Abkürzung für dieses Blöde. 13-12 hat der Chris die ganze Zeit gesagt, dass wir noch 13-12 gegen die Texans gewinnen.
Ja, das das stimmt so. Ich habe das auch immer, da kann ich Martin zur Seite springen, das stimmt. Ich habe das immer wieder gesagt. Ich hatte wirklich das Gefühl, als es 6-0 stand, easy, wir gewinnen das. Als es 12-0 stand zur Halbzeit, habe ich gedacht, wirklich, ich habe mir echt noch keine großen Sorgen gemacht. Wir haben gegen die blöden Colts auch 14-0 hinten gelegen. Ich dachte, das machen wir noch, ist überhaupt kein Thema in der zweiten Halbzeit. Ja, das habe ich lange gesagt, ja, 13-12, wäre absolut typisch. Dann stand es irgendwann 19, irgendwas, wie auch immer, habe ich gesagt, 20-19, ist auch kein Problem. Aber, naja.
Hat nicht funktioniert.
Hat nicht. Ja. Nee. Bei dem Chester Rogers Ding hatte ich dann das Gefühl, vielleicht doch nicht.
Warte, das, war das nicht auch noch erste Halbzeit, das Chester Rogers Ding?
Nee, das war zweite Halbzeit. Aber wir hatten so schnell den Ball danach wieder, dass ich dann wieder dachte, vielleicht doch.
Stimmt, Anfang zweite. Zweiter ja. Drive. Zweiter Drive. Ja. Angefangen 15 Plays, Houston mit Punt und dann 4 Plays, 5 Yards, 36 Sekunden. Oh.
Oh, okay. Und dann kam unser Nashville Special, also Forward Fumble. Das können wir ja irgendwie gut. Da dachte ich auch, jetzt wird es wieder was. Aber naja, hat nicht geklappt. So.
Texans haben wir jetzt hier abgeschlossen. Ja,
genau. Exakt. Blick nach vorne, Blick nach Foxborough. Es wird interessant. Also ich denke, zum einen, es wird mehrere Sachen werden interessant. Ne? Wo ich Martin recht gebe, ich glaube, bis Samstagmorgen werden wir alle nicht wissen, wer auf dem Platz steht. Ich glaube, Vrabel zum Teil halt auch nicht. Wenn man sieht, Janoris Jenkins ist ja, glaube ich, noch am Game Day ausgefallen. Den Morgen direkt. Ja, zeigt sich. Dann dazu...
Vielleicht ja Philip Lindsay.
Ja, nee.
Das ist auch nur ein Running Back.
Also ich sag mal so, ne, das war vorhin schön und gut, als das zwei, drei Leute meinten. Aber A, ich glaube, du kannst irgendwann auch es dir nicht mehr leisten, noch mehr Leute irgendwo einen Contract zu geben. Und B, unser Trio, was jetzt da gerade mit Foreman, Peterson und auch Hilliard jetzt auch steht, ist jetzt ja auch nicht so schlecht, wenn man ehrlich ist.
Du weißt, dass genau das die Situationen sind, die später hervorgekramt werden, wenn wir jetzt Philip Lindsay claimen und der mega abgeht.
Dann nehme ich das sehr gerne auf mich, weil das behaupte ich wirklich aus tiefstem Herzen, dass wir den Mann nicht bei uns brauchen. Das möchte ich einfach mal so knallhart jetzt sagen und das kann gerne ausgegraben werden.
Lass uns sagen, wir haben andere Baustellen.
Genau. Und es kann in Foxborough super, super eng werden und super low score. Also wir haben Ende November in Foxborough, ne, da kann wettertechnisch alles passieren, was man sich vorstellen kann, glaube ich. Schon von Schnee bis Sonne und Wind ohne Ende. Und ich glaube, das, was Chris auch schon meinte, es wird sehr, sehr viel damit zu tun sein, wie kommen wir da raus und wie gehen wir in den ersten zwei Drives, sowohl offensive zwei Drives als auch Defense zwei Drives da rein und mit wie viel Herzblut wird gespielt. Das ist so und ich möchte auch sehen, dass das so wieder eins dieser berüchtigten Bounce-Back-Games wird, weil jetzt kann man wieder zeigen, ich denke, je nachdem, wenn man es ganz hart sagen möchte, gehen wir nach Foxborough als Underdog ins Spiel. Ja, als leichter Außen, Underdog ist vielleicht zu viel, als leichter Außenseiter, weil wenn man sieht, wie die Patriots zurzeit spielen, was am Anfang nicht geklappt hat und mit welcher Effizienz und Sicherheit Mac Jones spielt als Rookie, muss man sagen, die Patriots haben sich in den letzten 5 Wochen extrem gemacht und sind wieder zu so einem Belichick-Game übergegangen. Ne? Bärenstarke Defense, grundsolide Offense, plötzlich kommt dieser, heißt er Bourne, als Wide Receiver mit rein, den vorher wieder keiner, den keiner auf der Kappe hatte. Und dann der Harris mit einem absolut stocksoliden Run-Game mit dabei. Und es kann super eng werden. Und eigentlich freue ich mich drauf, weil ich persönlich denke, wir sehen eine Defense-Schlacht den Tag.
Ja, bin ich ein bisschen bei dir. Ich glaube tatsächlich, ja, Mac Jones ist für mich mit großem Respekt vor. Für mich Rookie of the Year Kandidat mittlerweile über die letzten Wochen geworden. Glaube aber wirklich, dass unsere Defense da mithalten kann. Also ich glaube, die haben es jetzt nicht super einfach gegen unsere D-Line und ich glaube auch nicht gegen unsere Secondary. Bin da wirklich überzeugt von, dass unsere Defense da was reißen kann. Auch gegen so eine starke Offense, wie die im Moment aufs Feld bringen. Größere Sorgen mache ich mir tatsächlich wieder um unsere Offense. Nicht nur, falls AJ nicht spielt, sondern vor allem, was so zwei Spieler angeht, wie Judon oder, wie heißt der Gute, JC Jackson. Eine absolute Interception-Maschine. Und ja, für so eine ist ja Tanne im Moment leider immer gut. Um den mache ich mir ein bisschen Sorgen in der Secondary und um Judon, weil der ein echt gutes Spiel macht und unsere O-Line da nicht immer super standfest ist. Und das ist jetzt schon ein bisschen beschönigt.
Nur ganz leicht beschönigt. Die Patriots haben nach 4 Wochen 1-3 Record gehabt. Haben dann nach 6 Wochen einen 2-4 Record gehabt und spielen seitdem unfassbar. Muss man so sagen. Also, wie sie gewonnen haben, war ja auch einfach oftmals sehr, naja, nicht unbedingt eindrucksvoll, weil das ist deren Spiel nicht, aber solide. Also, ohne große Gefahr zu laufen, die Spiele auch zu verlieren. Und da ist dann Nelson Aguilar, der dann mal wieder sein Spiel macht. Und das Running Game, was Lars angesprochen hat über Damian Harris. Ja, aber auch ein Ramondre Stevenson. Das ist ähnlich wie bei den Broncos, Melvin Gordon und Javonte Williams. Die teilen sich das jetzt schon so ein bisschen. Dann hat man da noch so einen Brandon Bolden, der die James White-Rolle komplett übernommen hat. Ich glaube, Brandon Bolden ist... Keine Ahnung, wie lange der schon Patriot ist, wie viele Ringe der schon geholt hat, aber ich glaube, der ist 30 oder 31. Next Man Up, der kommt in die Rolle rein, macht das super. Ja, und so spielen die Gegner quasi wieder nieder. Schneller Rebuild, wenn es ein Rebuild war. Nach Woche 4 hat man gesagt, okay, letztes Jahr war schon scheiße von den Patriots, jetzt es geht weiter, die sind voll im Rebuild. Und jetzt stehen sie auf einmal da und stehen 7-4. Und wenn wir gegen die verlieren, dann stehen wir 8-4 und die Patriots auch 8-4. Und dementsprechend kommt dieses Spiel meiner Meinung nach zum schlechtmöglichsten Zeitpunkt eigentlich. Weil es ist auf einmal unfassbar wichtig für uns. Und du kannst das auch nicht abschenken. Also eigentlich würdest du ja gerne sagen, schon alle Spieler... Scheißegal, danach ist Bye Week, gib ihnen 2 Wochen Pause, und zwar wirklich 2 Wochen Pause, heal up und dann geht's nochmal zum Endspurt. Aber so ganz easy ist das einfach nicht, weil du hast da die Ravens, du hast da die Chiefs, die wieder oben mitspielen, irgendwie vom Record her. Du hast halt auch die Patriots, die dann Frontrunner sind und ja, lass die Colts nächstes Wochenende gewinnen. Dann sind die auch nur noch ein Spiel hinter uns. Natürlich haben wir 2 Siege gegen die, aber so wie wir gerade gebeutelt sind und die Colts weiterspielen, ja, da geht das ganz schnell, dass wir noch 2 Niederlagen haben und die 2 Siege. Und ja, was bringt es uns, dass wir 2-mal gegen die Colts gewonnen haben, wenn die einen Sieg mehr haben als wir? Nüscht. Ja, Scheiße.
Absolut richtig.
Und ja. Die Gefahr besteht halt gerade jetzt einfach, ne? Und Friede, Freude, Sonnenschein, wir hatten das jetzt lang genug. Und ich will jetzt auch nicht sagen, dieses Texans-Spiel hat meinen Optimismus geraubt oder so, auch wenn ich neben Tim saß und meinte, Tim, schenk mir mal meinen Optimismus wieder, bitte. Und Tim hat nur gesagt, ja, ich gebe dir was ab, sobald ich meinen gefunden habe. Da sind wir jetzt schon wieder am Tiefstapeln, aber das, was wirklich schlimm ist, sind gerade einfach unsere ganzen Injuries. Es fällt ja alles auseinander und wir sind an dem Punkt, über die Wochen gegen die Rams, gegen die Chiefs, gegen die Bills, gegen die Colts haben wir gesagt, wir gewinnen mit der Offense oder wir gewinnen über die Special Teams oder vor allen Dingen, wir gewinnen mit der Defense. Aber es bleibt gerade nur noch die Defense. Also die Offense kann es fast nicht gewinnen, weil die Defense der Patriots ist stark und ihr habt gerade schon gesagt, low-scoring game, ja, ich weiß nicht, was das Over-Under sein wird, aber take the under.
Ja, also ich denke halt wirklich, wenn das Wetter ansatzweise sein wird wie in Nashville am Wochenende, dann wird es wirklich darauf ankommen, wer wird härter spielen, wer wird physisch die besseren Tackle setzen. Dafür ist ja sowohl Vrabel als auch das Defense-Game der Patriots eigentlich relativ bekannt. Und
sonnig 0 Grad.
Ja, okay, sonnig schön, 0 Grad, geht so.
Derrick Henry-Wetter.
Eigentlich genau das, so lauf halt 30 Mal in die Defender rein und beim 35. Mal werden sie es sich überlegen. Aber so wird es halt auf beiden Seiten sein, zum Teil. Und auf beiden Seiten ist die Defense auch aber komplett gewillt, diese Schritte zu gehen. Nämlich genau dahin zu gehen, wo es weh tut. Genau da zu sein und nicht unbedingt dirty Football zu spielen, sondern einfach physical hard. Und da wird es wirklich drauf ankommen, wer nimmt das an. Und ich denke, es wird auch wichtig sein, wer vielleicht die Möglichkeit hat, als erstes irgendwo mit einem Two-Scoring-Lead zu agieren. Und wenn es nur 9-0 ist, in Anführungsstrichen. Oder eine repräsentative 12-3 oder sonst was. Weil ich glaube, wer zuerst so zwei Scores Vorsprung hat, hat eine sehr, sehr gute Chance, das Ding am Ende auch zu holen.
Ja, das macht halt ein bisschen pessimistisch. Wir sind nicht so gut am Anfang mit Scoring. Das stimmt. Naja, aber ansonsten bin ich bei ganz, ganz vielem bei euch. Es fühlt sich, ja, ich weiß gar nicht, es fühlt sich wichtig an. Das stimmt schon, was du sagst, Martin, dass das Spiel jetzt nicht unwichtig geworden ist, weil die Colts jetzt halt leider aufdrehen. Da habe ich immer noch so ein bisschen den Optimismus, dass Carson Wentz einfach eine Pfeife ist und am Ende halt dann auch die Sachen liegen lassen. Und ich kann mir sogar vorstellen, dass jetzt also großen Respekt vor dem, was die Patriots gemacht haben in den letzten Wochen, definitiv. Ich hatte am Anfang der Saison gesagt, okay, das, was die jetzt gerade machen, machen die nächstes Jahr. Ich habe gedacht, eigentlich wie alle anderen auch, dieses Jahr Bills, easy, das ist deren Division, fertig. Und die Patriots kommen nächstes Jahr zurück und lassen Mac Jones jetzt seine Rookie-Season machen und haben eigentlich keine Chance, irgendwas zu reißen. Die haben jetzt gerade die Bills gut zugegeben, die haben halt auch viel liegen lassen. Die haben jetzt die Division übernommen. Aber was so ein bisschen positiv stimmt, ja, wir dürfen das jetzt nicht, definitiv nicht zu leicht nehmen. Und wir sollten das nicht einfach abschenken, das stimmt. Aber die Siege gegen die Chiefs und gegen die Bills wirken nochmal umso wichtiger, wenn die Patriots tatsächlich den Bills die Division wegnehmen. Also so in Bezug auf Wildcard und so Geschichten. Ich will jetzt nicht sagen, dass ich mich mit Wildcard im Endeffekt zufrieden geben würde. Aber letztendlich sind wir gerade so reingerutscht und waren dann vor zwei Seasons im AFC Championship Game damit. Also vielleicht sollte unsere Erwartung auch gar nicht sein, dass wir jetzt definitiv den One Seed holen.
Ja, das ist auch nicht die Erwartung. Aber ich meine, Wildcard wird dann ja schon wieder eine Frage, die wir uns stellen müssen. Also ich glaube nicht, dass die Playoffs bei uns irgendwie momentan in Gefahr sind. Das wäre auch eine Überreaktion, glaube ich. Das Einzige, was halt blöd ist, ist jetzt, dass es noch vor der Bye-Week kommt, weil wir so viele Verletzungen haben. Und
ja,
es wäre halt schöner andersrum.
Und es ist ein absoluter Kackgegner vor der Bye-Week, definitiv. Mir wäre es auch lieber, es wären, wen haben wir da noch auf dem Tablett? Keine Ahnung, die Niners von mir aus, ein NFC-Team, wenn es sein muss. Keine Ahnung, sowas. Oder die Jaguars. Vielleicht, I don't know, nicht unbedingt die Patriots, die jetzt gerade super stark sind. Auf der anderen Seite, was mir wieder ein bisschen Hoffnung gibt, ist, es ist ein ziemlich starkes Team und ich will jetzt nicht unbedingt sagen, es gibt irgendwie sowas wie Angstgegner, aber gefühlt sind wir häufig ein Team, gegen das andere Teams ungerne spielen und wir haben relativ gute Erfolge gehabt in den letzten Seasons gegen die Chiefs und gegen die Patriots.
Da ist wieder die Frage, Mike Vrabel gegen Bill Belichick, was gräbt er aus?
Deshalb, ich bin irgendwie relativ optimistisch, was nicht bedeutet, ich bin so optimistisch, dass ich sage, wir gewinnen das, weil ich bin schon auch bei euch, dass ich sage, die Defense wird wollen und wird können, die Offense wird wollen, aber vielleicht nicht können. Das ist so, dass...
Hauptsache, sie wollen wieder.
Ja.
Das ist schon ein Anfang.
Das ist wahr. Aber ich glaube, die Defense kommt und wenn wir die Patriots in den ersten zwei Drives irgendwie vom Feld bekommen, dass die wenig bis keine Punkte machen und wir dann vielleicht tatsächlich mal schaffen, in die Endzone zu kommen, weil die uns wer weiß, ne? Weil die uns ein kurzes Feld geben und dann kann die Offense ja vielleicht doch was damit machen. Ich sehe uns jetzt nicht regelmäßig von der eigenen 20, 80 Yards das Feld runter marschieren. Also ich glaube, die Defense muss schon auch in der Lage sein, uns kurze Felder zu geben. Dann haben wir eine Chance. Und selbst wenn wir es liegen lassen, denke ich, danach haben wir dann noch 5 Spiele. Also inklusive Patriots-Spiel haben wir noch 6 Spiele. Ich glaube, mit einem 3-3 oder 4-2 in den 6 sind die Playoffs safe. Bei dem Carnage, was der Rest der AFC ist, irgendwie.
Ich wäre ja auch super, super entspannt einfach in das Spiel gegangen, mit auch so ein bisschen in Anführungsstrichen jetzt übertrieben gesagt, who the fuck cares Einstellung, hätten wir halt bei den Texans schon mal den Winning Record für dieses Jahr fix gemacht. Ja, ne? Hättest du einen 9. Sieg geholt, dann hätte ich gesagt, weil es auch wieder halt ein AFC-Gegner ist, ja, das ist okay, dann können wir unsere Wunden in den 2 Wochen halt richtig lecken, wie Martin schon vorhin meinte. Kannst du halt jetzt aber genau nicht. Ich persönlich gehe halt immer noch davon aus, dass wir wenig große Plays sehen. Ich gehe davon aus, wir sehen viele Punts. Special Teams wird, glaube ich, unglaublich wichtig, kann ich mir vorstellen, weil Foxborough ist nie das schönste Feld zum Spielen, was das Wetter und allgemein angeht. Auch wenn zurzeit Sonne angesagt ist. Ich denke, in Boston, da ist gefühlt immer alles drin. Da ist immer noch das beste Wetterradar, die Kokosnuss, die du aufhängst. Und einfach in dem Moment da drauf guckst, was macht die, und dann weißt du, wie das Wetter ist. So ein bisschen wie bei mir zu Hause hier. Aber die Defense wird können. Und es wird darauf ankommen, wer vielleicht dieses Mühe besser ist am Tag, was die Offense angeht. Weil ich finde, Mac Jones ist bei den tiefen Bällen nicht unglaublich gut. Ich glaube nicht, dass, wenn wir geschlagen werden, tief geschlagen werden. Sondern das, was er ja sehr, sehr clever macht, ist das, was Tannehill letztes Spiel nicht so clever gemacht hat. Er nimmt die kurzen, mittleren Bälle und nimmt das, was das Spiel ihm gibt. Das kann der, und er nimmt die Checkdowns, und da müssen wir wach sein.
Ja, so wie wir stehen, werden wir eigentlich nie tief geschlagen. Das ist schon richtig. Also das glaube ich auch nicht. Aber es ist halt leider auch nicht deren Spiel. Das ist so das
Ja, aber Problem, deswegen meine ich zum Beispiel, gesagt, wenn wir bei drittem und 8 wieder 10 Yards off stehen, dann wird uns das gegen Mac Jones halt einfach das Spiel kosten. Weil das kann er. 5 bis 7 Yards oder 8 Yards, das sind die Würfe, die auch Belichick meiner Meinung nach immer noch sehr, sehr gerne nimmt, wo das Spiel auch mit den Tight Ends drauf ausgerichtet ist, was sie in der Free Agency auch angestrebt haben. Da müssen wir halt wach sein.
Das werden 2 identische Offenses sein. Wir versuchen ein bisschen Laufspiel und die Tight Ends anzuwerfen und verlassen uns sonst auf unsere Defense. Und die Patriots versuchen das Laufspiel zu etablieren, werfen ein bisschen auf die Tight Ends und verlassen sich auf die Defense.
Ja.
Und so. Da wir davon jetzt ausgehen, wird das ein 40-35 mit 2 Pick-6 auf jeder Seite.
Ja, ich wollte es gerade sagen, man will das jetzt so schön sagen, Low-Scoring-Game, Defensive-Schlacht, 42-35, Shootouts, gar kein Problem. Keine Defense macht irgendwas, gar keine Frage. Ja.
Einfach Break-up-Game von Desmond's Patrick.
Einfach nur, weil wir uns das so schön zurechtlegen. Ja.
Ja. Was würdet ihr sonst so, wenn wir mal so score-technisch gehen, was erwartet ihr so realistisch?
21-18 oder sowas. Ja, vielleicht ist das sogar zu knapp. Es kommt halt wirklich drauf an, was bei uns jetzt wiederkommt. Ne? Also wenn man sich, vielleicht ist der Eindruck gerade auch einfach zu falsch, aber ich meine, ich glaube, wir hatten 5 Spieler vom Practice Squad, die gegen die Texans gespielt haben. Und ich habe schon Schiss vor dem Injury Report morgen. Also wir nehmen ja dienstags abends auf, mittwochs wird released und mittwochs kommt auch der erste Injury Report. Den kennen wir 3 jetzt ja noch nicht. Aber
alle. Ja. Eigentlich kennt man alle.
Ja, genau.
Wie gesagt, was wir, glaube ich, irgendwo zur Woche 5 oder 6 noch so scherzhaft gesagt haben, von wegen, schreib halt die Leute auf, die fit sind, ist schneller. so langsam wird es halt wahr. Ne?
Ja, es ist wirklich so. Es ist einfach wirklich so.
Bei wie viel eingesetzten Spielen, das habe ich noch gar nicht mitbekommen, sind wir jetzt mit Sicherheit doch bei 86 oder 87 die Saison, oder? Hilliard jetzt das erste Mal. Ich glaube, am Ende hat irgendwer in der Defense noch seinen ersten Snap gehabt. Und
ey, irgendeiner ist heute auf die Covid-Liste gekommen. Ich habe keine Ahnung, wer das ist. Da wird irgendwas von Joe Jones oder sowas geschrieben. Ich habe keine Ahnung, wer das ist.
Chris Jones oder sowas?
Nee, Chris Jones ist ja ein Cornerback, aber ein Linebacker war das. Ja, er ist auch Jones, ich habe keine Ahnung, wer das ist. No idea. Aber schön, dass du auch da warst für uns.
Ja. Der Florian hat während des Texans-Spiels bei Twitter geschrieben, das Schlimme ist, ich kenne die Namen nicht mal von den Spielern, die uns da gerade blamieren. Ja,
richtig. Ja, gefühlt läuft es jetzt gerade. Also ich meine, die drei, die jetzt in Nashville sind, mein Gott, die sollen halt einfach mal zum Training gehen. Vielleicht
können sie ja. Wir haben ja die ganze Zeit gefordert, dass die Daniel einen Helm geben. Richtig. Hat niemand gemacht.
Vielleicht können die ja mal.
Weil also, die hätten wir gebrauchen können.
Ja, sollen einfach mal eine Route laufen. Und wenn es die falsche ist, das machen die anderen auch.
So. Nein, aber, aber ich zum Beispiel, was ich mir tatsächlich vorstellen könnte, ist, dass wir unser dritten Overtime-Win dieses Jahr einnehmen, und zwar mit 2017.
Oh, das ist ein interessanter Take. Den nehme ich.
Genauso. Fat Randy, Overtime, wieder Game-Winning Field Goal. Sowas könnte ich mir vorstellen, dass es halt super, super eng wird.
Ich würde es nehmen. Also ich erwarte sowieso kein entspanntes Spiel. Das erwarte ich nie. Erwarte ich einfach nicht mehr. Das Chiefs-Spiel war das entspannteste diese Saison.
Ja, und vielleicht, ja, neben dem Cardinals-Spiel, das konnte man sich irgendwann dann auch entspannt angucken.
Nee, aber das, ja, das ist anders.
Das war das schlechte entspannt.
Ja, das ist das schlechte entspannt. Das, ja. Nee, entspannte Spiele, da ist es, das ist die falsche Franchise dazu.
Nein. Aber 2017. Guckst du wieder beim Tim?
Wahrscheinlich, ja. Der hat wieder Open House. Ja, sehr wahrscheinlich.
Open Cave.
Genau. Ja, das kann ich nur jedem empfehlen. Ja. Also nicht nur was das Essen angeht, auch was die Leinwand angeht. Ein großartiger Gastgeber, der Tim. Definitiv. Ja, das macht schon Spaß.
Der muss aufpassen, nicht, dass er nächste Woche wieder auffällt, weil du ihn fertig machst.
Und es ist halt auch einfach cool, mal andere Leute noch von uns kennenzulernen, die da irgendwie reinschneien und so. Das macht schon Spaß. Ja, ich werde mir Mühe geben, ich passe auf ihn auf. Der regt sich aber auch immer so auf. Also der raucht sehr, sehr viel während den Spielen, das muss man schon sagen.
Jetzt keine Insights.
Nein. Das reicht doch. Das reicht ja auch.
Ja. Wüsste man noch so vom Tim. Naja, Patriots-Spiel. Letzte Woche habe ich gesagt, ich habe Bauchschmerzen, wenn ich an das Texans-Spiel denke. Ja, das verhält sich bei dem Patriots-Spiel jetzt ungefähr genauso. Diese Woche wird ganz schön anstrengend. Sonntagabend wird ganz schön anstrengend. Ich bin ganz froh, dass mit Thanksgiving da vorher noch ein paar andere Spiele sind und wir viel NFL vorher kriegen werden. Und ich habe vorhin gesagt, 21-18. Ich glaube immer noch daran, dass der Mike Vrabel diese Saison on fire ist. Letztes Wochenende, also Sonntag, hat er es definitiv nicht gezeigt. Aber ich habe das schon mal gesagt, Da waren der Konstantin und Ruben beide mit im Podcast hier bei uns. Wenn Mike Vrabel jetzt noch gegen Sean McVay war, das vor dem Rams-Spiel gewinnt, dann geht er in die Diskussion Coach of the Year, und zwar ein bisschen weiter nach vorne. Wenn er jetzt den Bill Belichick nochmal schlägt, ja, und das mit in dieser Situation. Und ich kann es mir tatsächlich vorstellen. Ich kann es mir vorstellen, aus der Storyline heraus, wir spielen gegen die guten Teams gut, wir spielen gegen die Kack-Teams einfach scheiße. Ich glaube, dass dieses Team vor allen Dingen ein Team ist und dass das eine Einstellungssache ist, und ich glaube, dass die jeden schlagen können. Und ich glaube, dass vor allen Dingen unsere Defense jeden schlagen kann. Und dann ist vielleicht auch die Frage, kann die Offense so viel richtig machen, dass sie es nicht verkackt und der Defense wieder einen reinscheißt wie jetzt gegen die Texans. Und ich glaube, das ist möglich. Und Lars, du hast 2017 gesagt, ich sag 2018, ich gehe mit. Und Chris glaubt an Highscoring 40-35 Sieg gegen uns. Für uns.
Nee, glaube ich eigentlich tatsächlich nicht. Keine Ahnung, was hatte ich mir so zurechtgelegt in meinem Kopf? Sowas wie 28-24.
Es sind mehr Punkte, als ich erwarte.
Ja, in den 20ern. In den 20ern. Zumindest für uns. Ich hoffe, dass wir in die 20er kommen, weil ich glaube, wenn wir in die 20er kommen, kann es reichen, weil ich unserer Defense zutraue, die unter 20 zu halten. Das traue ich denen einfach mal zu. Muss ich sagen. Ähnlich wie du gerade sagst, wer hätte das gedacht, dass wir das letzte Season sagen, dass wir irgendwie zu den Teams mit den meisten Sacks gehören, dass wir jetzt schon einen Double-Digit-Sack-Guy haben und all diese Geschichten. Und ich finde immer noch, wir haben zumindest auf der einen Seite bei Corner, das kann immer noch besser sein. Da vermisse ich immer noch meinen Adoree Jackson, wenn ich den jetzt gegenüber von Christian Fulton hätte, oh boy, was würde ich mich freuen. Aber mit Bayard und Hooker auf Safety, hast schon recht, diese Defense kann gegen jeden halten, das ist richtig.
Musst du dir nicht Farley wünschen?
Das so stimmt. Im Prinzip. Das stimmt, aber ich habe auch sein Trikot getragen am Sonntag, genau. Einmal, weil wir in Dunkelblau gespielt haben und weil ich immer noch der Meinung bin, das könnte genauso ein Simmons-Pick gewesen sein. Ich finde den Jungen super sympathisch, der scheint richtig Bock zu haben, auch weil er irgendwie als Top-10-Pick gehandelt war und dann gefallen ist und so weiter. Der ist halt der Fulton der nächsten Saison für mich.
Der hat einen Wedge-Deal.
Ja. Das Fulton ja letzte Season auch hatte, ehrlicherweise. Mehr als 3 Spiele hat er ja auch nicht gemacht letzte Season. Also war, why not? Ich glaube, das Talent hat er. So.
Das Talent hat er auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Ja, ja. Gegen die Jaguars haben wir ja diese Saison gewonnen.
Machen wir nochmal.
Somit auch gegen Trevor Lawrence. Vorher haben wir ja, ich weiß nicht, ob ihr das noch im Kopf habt, gegen Rookie Quarterbacks hat Mike Vrabel vorher 0-4 gestanden. Gott sei Dank hat er den Fluch beendet mit dem Sieg gegen Trevor Lawrence. Ich bin jetzt mal gespannt, wie es mit Mac Jones aussieht. Ich habe so das Gefühl, dass da dann so Sachen irgendwie reinkommen, die unser Coaching-Staff und unsere Analytics insofern das Trainerteam irgendwo Analytics beinhaltet, weiß ich nicht. Die scheinen sich viel auf Film irgendwie so zu verlassen der jetzigen Saison. Das, was gut ist, ich weiß gar nicht, wer von euch beiden das vorhin angesprochen hat, die Offense ist quasi unter Bill Belichick gleich geblieben.
Ja.
Und Mac Jones ist da schon voll drin. Und was ich total lustig fand, war, es gab vergangenen Spieltag ein Interview von Mac Jones. Und da war er schon, da wurde über ihn gesagt, er wurde gebellychickt. Das typische, ja, das ganze Team und wir müssen da besser werden und wir müssen da besser werden. Und dann gab es als Vergleich ein Interview von ihm nach seinem ersten Start oder sowas, wo er so sehr schön gegrinst hat wie der Chris gerade. Also über beide Ohren hinweg und rumgescherzt hat und sowas. Und die Interviews haben sich schon verändert. Er hat sich komplett angepasst, somit ist die Offense gleich. Die kennt Mike Vrabel wunderbar. Und ich hoffe, dass das somit ein Vorteil für uns ist und wir am Sonntag so ein bisschen Wiedergutmachung hinbekommen. Lars hat vorhin gesagt, wir gehen da als Underdog rein. Ich sehe das tatsächlich so. Die stehen 7-4, die sind extrem heiß gerade.
Ja, ich finde halt nur, Underdog ist immer so ein harter Begriff, wenn du halt so richtig unten drunter bist, aber ich sage halt, wir gehen als leichter Außenseiter da schon hin, das auf jeden Fall, jetzt so wie zurzeit, sowohl halt Injury Situation als auch die letzten Wochen der Patriots, die, wie du selber auch schon gesagt hast, unglaublich stark und konstant vor allen Dingen sind vom Spiel her und deswegen wollte ich halt nur Underdog nochmal revidieren.
Ja, also Underdog, okay, von der Bedeutung selber ist vielleicht zu hart, aber nicht unbedingt als Favorit genau. Da jetzt reingehen. Ne? Und ich denke, das ist auch so einfach, weil wir spielen in Foxborough, die Patriots sind gerade sehr heiß. Wir haben einfach, wenn bei uns alle an Bord wären, wäre das nie der Fall, auch wenn die Patriots gerade 5 Spiele in Folge gewonnen haben. Ne? Weil wir auch einfach auf einer Winning Streak waren und heiß waren. Ich gucke gerade mal nach, wie Vegas das überhaupt projected.
Während du das schaust, kann mir jemand sagen, gegen wen die Colts spielen am Wochenende?
Warte.
Weil ich habe die Pisser ja gegen die Bills verlieren sehen, eigentlich, was sie nicht getan haben, obviously.
Habe ich aus dem Prinzip schon nicht, nach den letzten Wochen, wie die Bills spielen. Die Bills sind seit gefühlten 4 Wochen oder so seit unserem Spiel so ein bisschen gebrochen, würde ich mal fast sagen. Also
ja, wir haben sie kaputt gemacht, aber okay, aber ich dachte,
wenn du gegen die Jacksonville Jaguars zurzeit keine 10 Punkte erzielst, dann kannst du zurzeit nicht als Top-Offense oder sonst was gelten, wie sie immer so schön gehandelt
haben. Ja, wir haben auch nur 13 gegen die Texans gemacht.
Die Colts spielen gegen die Buccaneers.
Ja, das, okay. Done.
Und danach gegen die Texans, während wir bei Week haben. So,
ja. Da darf hier Kollege Desmond King nochmal 2 INTs auspacken, denn ja. Der Sack hätte man auch behalten können, ey.
Dann hätte er sie trotzdem irgendwie geschafft, gegen uns zu fangen. Also.
Ja. Ja, aber das macht auch Mut. Also tatsächlich macht es Mut, finde ich, gegen die, dass die Colts auch gegen die Bucks spielen. Weil ich, also die Bucks, nicht die Bucks, die Colts werden auch noch was liegen lassen auf dem Weg.
Ja, das Ding ist genau das, worüber die Colts uns lange Zeit jetzt die letzten anderthalb Jahre rausgelacht haben, ist gerade bei denen exakt die gleiche Situation. Ohne Jonathan Taylor funktioniert diese komplette Offense so nicht.
Ja, ja, und Carson Wentz ist kein guter Quarterback. Also
Carson Wentz hat, glaube ich, im letzten Spiel für keine 100 Yards geworfen und Jonathan Taylor hat 5 Touchdowns gemacht. Ja, plus also und davon war ein Receiving-Touchdown, glaube ich, für 27 Yards der Catch oder so. Und trotzdem hat Carson Wentz für, keine Ahnung, 93 Yards oder was das war, geworfen.
Ja, also da bleibe ich bei, keine Ahnung, für immer. Auch wenn Tannehill jetzt 4 INTs geworfen hat, unendlich mehr Clutch als Carson Wentz. Und der Typ ist eine Pfeife, deshalb lassen die was liegen. Und man muss dazu sagen, wie viele Siege haben die jetzt? 6? Mehr als sie haben sollten, definitiv. Aber sind... Jetzt mal ganz vorsichtig gesagt, selbst wenn wir das gegen die Patriots auch liegen lassen würden, immer noch 2 weniger als wir. Also der Weg, den die haben, um uns da runterzustoßen, auch mit den Spielen, die wir noch nach der Bye Week haben.
Ja, das denke ich, ist vielleicht so
in letzter Konsequenz positiv.
Wenn wir da nochmal sagen, wenn nächste Woche auch einen Podcast rausbringen, so der Ausblick für das restliche Programm, wenn man selber Bye Week hat, wird, glaube ich, auch nochmal interessant zu besprechen werden.
Ja, nächste Woche werden wir bestimmt was machen.
Die Steelers müssen wir einfach weghauen. Drecksteam, also, das war letztes Jahr so ein Spiel, naja.
Also der Vegas projected tatsächlich ganz schön hart die Patriots. Also da stand jetzt gerade projected Score 30-15 für die Patriots. Gut, wenn man drauf wetten will, ist die Quote also für die Titans gerade sehr gut. Titans stehen bei plus 6,5. Also fast mit einem Score, mit einem Touchdown mehr Punkte für die Patriots bei den Wettanbietern. Ist schon hart. Habe ich so krass nicht erwartet.
Dann setze ich da drauf.
Vegas weiß ja immer gut. Ja. Vegas weiß ja immer gut Bescheid. Ne?
Dann setze ich auf uns. Ich weiß
nicht mal was über Verletzungen. Ja, mach das mal.
Dann setze ich auf uns.
Viel Geld, bitte.
Nee, aber dann setze ich auf uns, weil ehrlicherweise, also jede Saison wette ich mit meinem Bruder so ein bisschen. Immer so ein 5er-Einsatz oder so auf so eine Kombi-Wette, wo wir so 5 bis 5, 6 Sieger tippen oder so. Und Das hat jede Saison einigermaßen vernünftig funktioniert. Einmal so, dass wir eine Geburtstagsfeier davon schmeißen konnten, zusammen. Diese Saison, scheiße am Schuh. Komplett. Also es war immer ein oder zwei Teams, die uns das gekostet haben. Jetzt am Sonntag waren es wir. Naja. Aber dann setze ich auf uns, einfach aus Prinzip.
Aus Prinzip, okay. Ja. Wunderbar. Bevor Tim uns nachher hintenrum hier abschneidet, weil wir schon fast bei 80 Minuten Aufnahme sind, möchte ich mich ganz herzlich bei euch beiden bedanken, dass ihr mich hier unterstützt habt und ich nicht alleine hier rumheulen musste, während Tim sich gerade seine Auszeit nehmen muss und ein bisschen recovern muss. Und ja, sag nochmal Tschüss zu den Leuten.
Ja, ciao. Macht's gut und tighten up. Bis bald.
Genau, in diesem Sinne, ich wünsche euch eine schöne Restwoche und ganz viel Mut für das Spiel gegen die Patriots. Wenn ihr was überhaupt, gebt mir bitte auch was. Bis dahin, in diesem Sinne, tighten up. Ciao.